SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmer.
Die Studie, um die es gleich geht, in einem Satz zusammengefasst. Viele Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter in Deutschland haben Existenzsorgen. Zu diesem Ergebnis kommt das WSI-Forschungsinstitut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Arbeitsmarktexperten haben bundesweit mehr als 6.000 Beschäftigte befragt und die Quote der Beschäftigten in Kurzarbeit, die ihre Situation als belastend empfinden, ist kaum niedriger als bei Arbeitslosen. Warum das so ist, das erklärt uns Thoralf Pusch, Arbeitsmarktforscher am WSI und Mitautor der Studie. Hallo, Herr Pusch.
Guten Tag, Herr Wiegmer.
Fast jeder zweite Mensch in Kurzarbeit sagt, so steht es in Ihrer Studie, seine finanzielle Lage sei stark belastend. Und das wundert mich ein bisschen, um ehrlich zu sein, denn die Bundesregierung hat das Kurzarbeitergeld ja aufgestockt, also die Sätze erhöht bis Ende 2021. Und viele tarifgebundene Unternehmen zahlen sogar noch was obendrauf. Wie kann es denn da zu finanziellen Engpässen kommen?
Ja, das hängt natürlich immer davon ab, wie gut die Ausgangslage war. Es wird ja nicht überall gut verdient. Sie haben das richtig angesprochen. Im tarifgebundenen Bereich sind die Verdienste besser. Und dann gibt es noch Aufstockung in vielen Fällen. Aber lange nicht jeder Beschäftigte erhält tatsächlich einen Tarifverdienst. Und wenn wir uns die Branchenstruktur der Kurzarbeiter mal anschauen, so sind knapp 40% der Kurzarbeiter oder Kurzarbeiterinnen im Gastgewerbe tätig. Und dort sind die Verdienste natürlich nicht so hoch. Außerdem ist es natürlich so, dass die erhöhten Kurzarbeitergeldsätze erst ab dem vierten Monat gezahlt werden. Und lange nicht alle Beschäftigten in Kurzarbeit sind schon so lange in Kurzarbeit. Und darüber hinaus muss der Arbeitszeitausfall auch mindestens 50% betragen. Das ist auch nicht bei allen der Fall.
Mehr als die Hälfte der Befragten spricht auch ganz konkret von Existenzsorgen. Liegt das tatsächlich an der finanziellen Situation oder ist da vielleicht auch mehr die Angst dabei, den Job endgültig zu verlieren, wenn man im Moment schon kurz arbeitet?
Das ist sicher so, dass sich viele Beschäftigte Sorgen um den Arbeitsplatz machen. Und zu den finanziellen Sorgen kommen dann natürlich die Arbeitsplatzsorgen hinzu. Außerdem einige sind schon länger in Kurzarbeit und in der Zeit sind dann natürlich finanzielle Reserven abgebaut worden.
Wenn wir dann das Fazit Ihrer Studie sehen, stehen Sie dem Instrument Kurzarbeit grundsätzlich kritisch gegenüber, wenn das solche Folgen haben kann?
Nein, das ganz und gar nicht. Die Alternative zur Kurzarbeit wäre Arbeitslosigkeit in sehr vielen Fällen. Die Bundesagentur für Arbeit hat das einmal berechnet, also wie viele Arbeitsplätze so etwa durch Kurzarbeit gesichert wurden. Und das waren im letzten Jahr ca. 1,1 Millionen. Und wer in Arbeitslosigkeit fällt, steht natürlich finanziell noch schlechter da, als wer in Kurzarbeit ist.
Dann zeigt doch Ihre Studie einfach ein Dilemma auf, das sich nicht lösen lässt. Kurzarbeit ist auf der einen Seite gesamtwirtschaftlich sinnvoll, kann langfristig aber auch zur großen Belastung für den Einzelnen werden.
Das stimmt natürlich, dass es langfristig eine große Belastung ist. Wir denken aber alle, dass die derzeitige Lage sich im Laufe des Jahres eigentlich abschwächen wird. Also dass die Impfungen schrittweise zu einer Normalisierung auch der wirtschaftlichen Lage führen werden und dass dann sich die Dinge auch wieder normalisieren und die Einkommen der Beschäftigten in diesem Bereich steigen.
Arbeitsmarktforscher Thoralf Pusch vom WSI. Viele Menschen in Kurzarbeit haben Existenzsorgen, so steht es in einer Studie für die Hans-Böckler-Stiftung. Wir haben in den vergangenen Monaten viel über Homeoffice gesprochen und die Frage diskutiert, ob wir in Zukunft überhaupt noch so viele Büros brauchen. Die meisten deutschen Unternehmen wollen ihre Büroflächen nicht reduzieren. Das hat eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft IW ergeben. Nur etwa 6% glauben, dass sie weniger Flächen brauchen. 17% wollen Büros umbauen und die Bedingungen verbessern. Aber von den befragten 1200 Firmen sagen 2/3, dass sie ihren Beschäftigten nach Corona nicht mehr Homeoffice ermöglichen wollen als vorher. Die Zahlen klingen immer noch stark. 160.000 Beschäftigte weltweit, 42 Milliarden Euro Umsatz. Aber der stolze deutsche Industriekonzern ThyssenKrupp stand schon mal besser da. Die lukrative Aufzugssparte verkauft, die Zukunft des Stahlgeschäfts offen. Heute die jährliche Hauptversammlung virtuell und pandemiebedingt fehlte auch sonst fast alles, was ThyssenKrupp seit vielen Aktionärstreffen begleitet. Keine Proteste von Mitarbeitern, keine beißende Kritik von Fondsmanagern, keine Vorstandsschelte von Kleinanlegern.
Dabei gibt es durchaus Redebedarf. 139 Fragen haben die Anleger eingereicht. Hauptthema: der radikale Umbau des Industriekonzerns nach Jahren der Krise.
In den kommenden Monaten werden wir wegweisende Entscheidungen zu treffen haben,
sagte Firmenchefin Martina Merz. Nicht wirklich überraschend, denn das Manuskript ihrer 45-minütigen Rede hatte sie schon vorab am Montag veröffentlicht. Heute nun die Bekräftigung. Der traditionsreiche Ruhrkonzern ThyssenKrupp will sich verkleinern, beziehungsweise man könnte auch sagen gesund schrumpfen.
Und es ist kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass das ThyssenKrupp der Zukunft anders aussehen wird als das der Vergangenheit. ThyssenKrupp wird zu einer Gruppe von Unternehmen mit einem schlanken Headquarter.
In der Zentrale in Essen wurde die Belegschaft bereits halbiert. Insgesamt fallen 11.000 Stellen in den kommenden Jahren weg. Das ist aber noch nicht alles. Weitere bis zu 45.000 Mitarbeiter könnten aus dem Konzern ausscheiden, weil ihre Sparten und Firmenteile zum Verkauf stehen, weil neue Partner gesucht oder Fusionen geprüft werden. Das wäre dann fast die halbe Belegschaft. Als erstes soll im März die Entscheidung fallen, was aus den Stahlwerken wird mit ihren allein 27.000 Beschäftigten.
Wir sind uns der unternehmerischen Verantwortung bewusst, die wir für die Mitarbeitenden im Stahlbereich tragen und auch für die Region.
Fast alle Werke stehen in NRW. Derzeit liegt nur ein Angebot der britischen Firma Liberty Steel auf dem Tisch. Dazu gäbe es aber noch Klärungsbedarf, sagte Merz heute etwas vage. Parallel wird auch über eine Sanierung in Eigenregie oder eine Abspaltung nachgedacht. Möglicherweise mit späterem Börsengang. So oder so, die Gewerkschaft ist alarmiert.
Rote Linien sind betriebsbedingte Kündigung, rote Linien sind weitere Standortschließungen,
sagt der Bezirksleiter der IG Metall NRW, Knut Giesler. Die Gewerkschaft ist stark im Konzern vertreten, gegen ihren Widerstand sind Entscheidungen faktisch kaum durchsetzbar. Und Gewerkschafter Giesler macht klar, egal was aus dem Stahlbereich wird, unterstützt wird nur, was Arbeitsplätze und vor allem ausreichend Investitionen sichert.
Dieses Konzept haben wir bis jetzt noch von keinem gesehen, weder von Liberty noch von ThyssenKrupp. Da muss jetzt was kommen. Das ist der Punkt, worauf wir warten.
Keine rosigen Aussichten. Ein Beitrag von Jörg Marksteiner war das mit Stimmen von der heutigen Hauptversammlung bei ThyssenKrupp. Der Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz bekommt die Schulnote 3, also befriedigend, sagen die Unternehmen vor Ort. Sie sind von der Arbeitsgemeinschaft der vier Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz befragt worden.
Die Kammern nennen die Bewertung solide, aber mit Luft nach oben. Am wichtigsten ist den Mitgliedsunternehmen, dass es beim Breitband- und Mobilfunkausbau vorangeht. Außerdem müsse mehr Geld für Straßen, Brücken und Schienen ausgegeben werden und auch für die Digitalisierung. Die Betriebe sehen Nachholbedarf bei sich selbst, aber auch bei den Schulen, wo die Fachkräfte von morgen mit ausgebildet werden und auch in der digitalen Verwaltung. Die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern fordert darüber hinaus, dass Bürokratie abgebaut wird. Es soll ihrer Ansicht nach möglich werden, binnen 48 Stunden eine Firma zu gründen. Außerdem dürften Steuern und Abgaben nicht weiter steigen, etwa Gewerbe- und Grundsteuern. Für die Umfrage kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wurden fast 1.500 Unternehmen befragt, mit mehr als 200.000 Beschäftigten. Jutta Kaiser, SWR Wirtschaftsredaktion.
Der Flughafen Friedrichshafen hat ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt. Grund sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Für das abgelaufene Geschäftsjahr rechnet der Chef des Bodensee-Airports mit einem Minus von mindestens 80%. Das zuständige Amtsgericht Ravensburg hat diesem Verfahren schon zugestimmt. Jetzt kann sich der Flughafen in Eigenverwaltung sanieren. Der Betrieb soll weitergehen, Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Nächste Woche Mittwoch findet beim Bundesverkehrsminister ein Flughafengipfel statt. Vor allem kleinere Flughäfen fordern Staatshilfen. Der DAX bewegt sich Richtung Wochenende nicht mehr viel. In den USA ist die Stimmung heute etwas besser. Das liegt unter anderem an neuen Arbeitsmarktzahlen.
Beim S&P 500 in Amerika ist heute Aufsatteln angesagt. Der US-Leitindex steigt um 0,2%. Die Jobdaten in den USA haben sich im Vergleich zum Dezember wieder etwas aufgehellt. Einerseits hoffen die Anleger auch auf ein üppiges Konjunkturpaket der neuen Biden-Administration in wenigen Wochen. Andererseits kommen die USA beim Impfen auch besser voran als Europa. Auf beiden Seiten des Atlantiks hat diese Woche das Kräftemessen zwischen Kleinanlegern und Hedgefondsgrößen für Aufsehen gesorgt. Besonders umkämpft Aktien des Videospielehändlers GameStop. Die Aktien-App Robinhood hatte den Handel damit zwischenzeitlich eingeschränkt, jetzt aber wieder freigegeben. GameStop-Titel steigen danach um 38%. Das Duell der Anleger geht in die Nachspielzeit. Viktor Goldka, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Und zum Handelsschluss der DAX bei plus minus 0%. Das sind 14.060 Punkte.